Erstmal möchte ich mich entschuldigen für mein schlechtes Deutsch. Ich hoffe, dass was rüberkommt. Vielleicht werde ich ab und zu ein Wort brauchen. Ich werde teilweise was lesen auf deutsche Übersetzungen für einige Texte, teilweise freisprechen und auch gibt es einige Fragmente auf Englisch. Ich bin Künstler und kein Akademiker, sodass ich einen Großteil dieser Vorträge oder Präsentation eigentlich gewidmet hat zu bestimmte künstlerische Projekte von mir, die für dieses Thema Speicher zu tun hat. Abwehr bin ich nicht sicher, aber Speicher bin ich sicher, das ist, was damit zu tun hat. Und die Präsentation wird in drei Teile stattfinden. Erstmals werde ich mich ein bisschen vorstellen und auch versuchen, ein bisschen mein Interessengebiet vorzustellen, einige guten Gedanken zu meinen Arbeiten. Und dann im zweiten Teil werde ich einige ausgewählte Projekte, künstlerische Projekte zu diesem Thema darstellen, mit Bilder und Video, wenn es alles hier funktioniert. Und im dritten Teil werde ich die Projekte werden zu diesen bisherigen Arbeiten und dann im dritten Teil werde ich ein neues Projekt, wo ich daran jetzt arbeite, vorstellen. Das ist der Titel, so Innocent Questions. Und dann vielleicht kommen wir zu irgendwelchen Punkten, hoffentlich. So, erstmal zu meiner Person. Ich bin in New York in 1953 geboren und lebe schon über 20 Jahre in Europa, so verschiedene Phasen in Deutschland, jetzt mit Hauptwohnsitz in Berlin. Und meine künstlerischen Projekte sind realisiert in sehr unterschiedliche Darstellungsformen und Medien, vom Video, so Klang, Musikperformance. Ich bin auch Musikkomponist, also eine parallele Arbeit. Und auch in den frühen 90er Jahren Bühnenwerke zu diesem Thema und auch eine Art Performance und als Installation im Kunstbereich. Nach der künstlerischen Umgestaltung zahlreicher vorgefundenen und historische und archivarische Texte in den 90er Jahren habe ich mich mit den Fragen nach dem Verhältnis zwischen dem Individuum und dem Kollektiv auseinandergesetzt, auch das Thema Biografie und dann später in den 90er Jahren das Thema Archivierens und Speicher. Das kommt so sehr häufig vor in meinen künstlerischen Arbeiten. Ich habe in diesen Arbeiten versucht, bestimmte Fragen zu stellen, mit welchen Institutionen, Technologien, so Papier oder digital, welche Methoden, Geschichtsschreibung, Ordnungsprinzipien speichern wir unsere Gedächtnisse und Erinnerungen und oft so von Sicht der amtliche und staatliche Seite. Weil wir wissen, in kulturellen mit ausschließlich mündlicher Überlieferung eigentlich gibt es nur durch die Wiederholung von Ritual oder so bestimmte ritualistische Tradition, dass Information, kulturelle Information oder individuell, kollektive Information überhaupt weitergegeben und bewahrt werden können. Es ist eine Art lebendiger Speichermechanismus, aber es ist natürlich ein Limit, was man vom Speichermenge man hat. Es gibt so Theorien, so irgendwie auf der Landschaft, so irgendwie was speichert oder bestimmte Ritualobjekte, irgendwelche kleine Zeichnungen, aber oder in die Höhle, so Cave. Aber es ist so begrenzt von der Menge nur vielleicht. Und mit der Entstehung der Schriftlichkeit oder der Schrift, Kratzer auf Stein oder es ist eigentlich hält sehr lange, ist ein sehr gutes Speichermaterial, aber auch so ein bisschen begrenzt von Kapazität, auch so Kratzer in Keramik, auch hält sehr lange, so mehrere tausend Jahre. Papyrus, ein bisschen weniger, aber auch nicht schlecht und so weiter. Das mit Auftauchen jeder heiligen Schriften, so der Holy Text. So zu dieser Phase ist eigentlich die wichtigsten Texte, so die heilige Texte oder die Texte, wo die wichtige Information versteckt ist, eigentlich nur in die Hände oder behalten in die Hände so privilegierte Eliten und dort bewahrt. So es ist schon so einige wichtige Themen so vom Zugang schon geschlossen. Und 19. Jahrhundert, natürlich begann man dann sich zunehmend fast manisch, würde ich sagen, so Artefakte und dokumentarische Belege zusammen und dann öffentlich zu bewahren und teilweise auszustellen in diese Institutionen, die wir jetzt heißen, so Archiven, Museums und Bibliotheken. Es gab so natürlich eine, so from you know, Reliquienkammer zu Wunderkammer zu Museum, verschiedene Schritte. Aber langsam wird der Bewahren, über diese mehrere Jahrhunderte, der Bewahren und Akkumulation, das inklusive Sammeln, Auswahl und Vernichtung vom Archivgut, das wird alles so irgendwie zur Primärfunktion der Staat. Und der Staat bestimmt, welche Texte zugänglich sind, soll eigentlich für alle sein, aber ist natürlich nicht immer der Fall. Und für wem so und an welche Orte wird diese kulturelle Identität geschützt? Und wir sehen, okay, dass auch so seit der Anfang, Aufstieg der Nationalismus, haben die Machthaber oft unverantwortlich Gebrauch von der Reste jener Kollektive Selbstbilder gemacht, um die Ideologie des Nationalstaates zu rechtfertigen. Wir sehen das auch wieder jetzt in Osteuropa seit 89, die nationalen Mythen, die irgendwie so komprimiert sind in irgendwelche Objekte, so, die vielleicht verloren wurde oder gestohlen wurde. Und das ja, jetzt der Militär, also ich muss da irgendwie was mit Abwehr was sagen, das Militär schützt natürlich nicht nur der Volk und auch nicht nur die Vertretung der Regierung oder der Hof oder königliche Familie, aber auch so, genauso wichtig ist dieses Archivgut und auch diese kulturellen Artefakte in die Depots und Institutionen. Und kennen wir so Situationen im Krieg, werden die so in den Keller oder teilweise von der Bevölkerung, aber auch ist es natürlich eine sehr wichtige Funktion, in die Salzminen zu verstecken. Und so eigentlich ein wichtiger Thema ist es so, egal ob oder Papier oder digital, wird irgendwas verloren gehen. So ein Thema von Herrn Krapp in anderer Art und Weise ins Archiv haben wir die verschiedenen Möglichkeiten. Ich nenne hier so einige amerikanische Ausdrücke, so die, weil ich das so schön finde. Active Guard, so das ist eigentlich aus der Versicherungsfirmen. Naturkatastrophe, Schimmelpilz bilden auf irgendwelche Dokumenten, werden Löcher gebildet und so weiter, so irgendwie Verfall. Es wird so irgendwie Budget Cuts, so finanzielle Mangel oder Platzmangel, werden irgendwie was vernichtet. Soll man nicht vergessen, das kenne ich so gut aus den USA, eigentlich ist das Thema nicht nur staatliche Archiven, aber auch große internationale Firmen, die natürlich eine Menge von gespeicherte Material hat und da gibt es oft ein Terminplan, so regelmäßige Vernichtung. Ich war irgendwann in Boston, so nachts in der Viertel, so der Bankenviertel und kommt so diese Hunderte von LKWs, die vom Datenvernichtungsfirmen. Das kommt so später in meiner Arbeit vor. Und dann ein anderer guter amerikanischer Ausdruck, Regime Change. So ist natürlich es gibt so schöne Geschichte so hier in der Gauk-Behörde, das ist schon erwähnt, dass die im Archiv, dass sie natürlich wurden nach 89 alle entlassen, aber die Stasi hat so eine sehr eigenartige Speicher, so Ordnungssystem und das war absolut nicht gleich mit die Investen oder so eigenartig und dann mussten die natürlich alle wieder anstellen, überhaupt was zu finden. So ist auch die Ordnungsprinzip, so geht's was verloren, auch nur, dass irgendwie was durch diese Ordnungsprinzip fehlt. Wir hören so irgendwie in den Medien, so irgendwann gibt es so eine Partitur von Mozart, die lange 100 Jahre gehalten war, für verloren, und es ist gefunden in irgendwelchen Archiv, weil es irgendwie eine Nummer, eine Ziffer fehlt oder irgendwie eine 7 oder 8. Es kommt irgendwo anders, irgendwas mit einem ganz anderen Thema. So, dieses Prozess vom Selektieren, zur Auswahl, interessiert mir viel, und langsam natürlich wird es so in den letzten Jahren so, so für die Wissenschaft, Geschichtsforschung, die Authentizität von Dokumenten eigentlich durch diese beglaubte Beweisstücke werden wir die Welt verstehen. Und ich sage immer, dass wir zahlen so immer professioneller, uns zu helfen, so irgendwie so die Psychiater, wir zahlen die Psychologen, dass die in unserer persönliche Archiv irgendwie, die helfen uns irgendwie in unserer verstaubte internen Archiv durchzusuchen, was zu interpretieren für uns, genauso wie wir diese Profi-Historiker und Archivisten zahlen, da in die Akten so irgendwie was zu finden für uns. Und wir müssen gut mit diesen Leuten verstehen, weil sonst kommen wir auch nicht ran. Ja, so die sind zwischen uns und die Akten. Es gibt einen schönen Spruch, so diese Tat zu Ende zu bringen, von Patrick Hutton, einer Literaturwissenschaftler in den USA: History begins where memory ends. So, man könnte es auch umgekehrt sagen. Man muss was vergessen, dass man etwas erinnern kann. Erinnerung dort endet, wo Geschichte beginnt. So, ich werde versuchen, so ein paar Projekte vorzustellen. Es war sehr schmerzhaft für mich, die Auswahl, auch meine eigene Auswahl. Jeder Vortrag ist eigentlich eine neue Autobiografie, so, weil ich muss es irgendwie eine linear, irgendwie einen Sinn machen von mich, und ich wusste, was verwenden von das letzte Mal, aber hier habe ich eine neue Auswahl getroffen. Ich möchte nur was sagen zu meiner künstlerischen Arbeit, so bestimmte visuelle oder thematische Metaphern, die ich oft verwende, um diese Archivsituation zu visualisieren. Und so auch in vielen Projekten ist eine Art endloser Text, so ein endloser Kreis oder eine Fläche, Landschaften vom Text oder Text in verschiedenen Ebenen, die verknüpft sind. Und auch so mit dieser Thematik selektieren, Auswahl und verlieren, eine Trennung vom Vordergrund und Hintergrund, dass man was ausgewählt hat, kommt das in den Vordergrund und dann der Hintergrund verschwindet. Auch in einigen räumlichen Arbeiten, dass man so in eine Art Datenbank versucht, so wirklich einzutreten, so Datenbank in Raum. Und was man sieht, so in einigen Arbeiten, automatisierte Datenschreibung, so meist digital, man kann natürlich Leute zahlen, so Tag und Nacht zu schreiben, wie es früher war, und auch das temporäre Archivinstitution als Installation. Ich habe auch über die Jahre Text und Bilder gesammelt, meistens ist es meine Arbeit ist meist textbasiert, meistens aus archivarischem Material, auch teilweise im Zusammenhang mit einigen Institutionen, archivarischen Institutionen, aus Zusammenarbeit, und das in den letzten Jahren einige literarischen Quellen, wo wir jetzt, oder wissenschaftliche Quellen, wo wir jetzt hinkommen. Ich habe, Moment, sehen ob wir, ja, okay. Ich fange an mit einer Art Intro, so eine Arbeit aus dem Jahr 2000, und es geht um die bekannte Essay von Sigmund Freud, 1925, Notiz über den Wunderblock, die ich diesen Arbeit kontrastiert hat mit auf Englisch, das ist alles auf Englisch hier, ein Glossar für Archivisten von der Society of American Archivists in Chicago von 1992. So eine für das interne Speicher, so die metaphorisch die Zugang Unstabilität, wie sagt man? Was? Instabilität, diese interne Speicher und auch gleichwohl für das externe Speicher kontrastiert. Moment, Ich glaube, ich muss das, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erklären soll. Das geht um diese bekannte Kinderspielzeug, wo man eine Wachstafel hat und man schreibt mit einer Art kleinen Stilus und die Eindrücke werden sozusagen gespeichert in der Wax. Und wenn man diese Cellophane wegnimmt und nach oben bringt, ist es weg. Und es ist natürlich für Freud ein metaphorisch eine Art Unterbewusstsein, dass die Spuren da sind, aber nicht immer zugänglich sind. So, in meiner Version, hoffentlich. Das ist im Raum, ist ein bisschen zu hell hier, aber das ist ein sehr dunkler Raum, eine Art Zitat von meinem Tisch und Stuhl. Man sieht das vom Fern, das was auf dem Tisch steht. Und als man nah dran kommt, man sieht, dass dieser Tisch, das ist eigentlich ein tschechischer Wunderblockrahmen, so ein bisschen vergrößert aus den 50er Jahren, dass es aktiv ist. Und in diesem Fall, im Gegensatz zu Freuds Modell, ist der Druck beim Beschriften der Cellophanfläche eigentlich von Freud ist es von oben nach unten, die Eindrücke von oben, und hier ist eigentlich, es kommt von unten sozusagen, metaphorisch von der Festplatte. Hier sind die zwei Texten, sind zu beliebige Zeile und Zeiten verschrieben. Und auch man sieht, so wie ein Palimpsest, die Spuren, die verschiedenen Schreibungen sozusagen. So, und in Real ist es genug, weil es ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist zu viel, dass man lesen kann. Das ist auch natürlich ein wichtiges Thema für mich, dass man nicht alle Informationen eingreifen kann. Die Texte werden langsam hochkommen und dann wieder verschwinden. Ich lasse das ein bisschen. Okay. Okay, gehen jetzt weiter zu einem Projekt, die in 92 angefangen hat, in verschiedenen Stufen oder Stadien, verschiedene Art und Weise ausgestellt, wobei parallele Projekte von mir sind auf biografischen Daten von tausenden Personen. Also eine Art vertritt irgendwie der Kollektiv, ist diese T-Projekte sind, befasst sich eigentlich über eine Person. Die Dokumente berichten vom Leben von einer Herr T, so geboren in Ungarn 1879, gestorben in 43 in Shanghai, China, eine vergessenen historischen Figur aus Zentraleuropa, die in zahlreichen Identitäten in drei Kontinenten, Europa, Nordamerika und Asien, erscheint und mit vielen der wichtigsten Ereignisse der Vorkriegszeit in Verbindung steht. Die Arbeit entstand aus einer größeren Sammlung von über 4000 Nachrichten, dienstlichen Dokumenten aus Staatsarchiven in Europa und Nordamerika aus der Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg. Und die Sammlung umfasst tägliche Berichte und Korrespondenzen aus der Zeit zwischen 1915 und 1943, die ein riesiges Kommunikationsnetz bilden, in denen die offiziellen Aufzeichnungen und Beobachtungen über ein Individuum mit historischen Ereignissen, internationale Persönlichkeiten und geografischen Orten in Beziehung treten. Man muss sagen, dass diese Person als Erwachsener war fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag beobachtet, und es gab Geheimdienste in Nordamerika, Kanada und USA, Ost- und Westeuropa und auch aus Asien, die ihn verfolgt hat und eine unglaubliche Paper Trail gelassen hat. Ich habe hier einen kurzen Text auf Englisch von der Zeit, als es das entwickelt hat. It was through a long process of file data acquisition and then the following administration of these data materials that the focus of the project moved away and beyond the chronology and biography of Mr. T. To a fascination with the issues of fragmentation and loss on the one hand, to storage and the migration of data through the governmental and archival agencies and institutions, including the bureaucratic processes which follow these transformations. The T projects follow the physical movement of paper of an original from hand to hand being sent and received within an agency and from agency to agency as copies are made and forwarded. A chronology of the document, a paper trail with the evidence of the hand stamp, signature initials, the document is passed on as carbon copies, cable telegrams, and then at some point becomes inactive as it is filed away in the form of microfilm, photocopy, and finally to digital disk. Ich gehe hier zu einer biografischen, das ist also nur eine Skizze von meiner biografischen, auf Englisch leider, biografischen Skizze hier von hier links, so irgendwie linear, chronologisch, so einige, der hat so ein sehr interessantes Leben, unwahrscheinliches Leben. Und in der Mitte ist eine Liste von, ich habe das für irgendwelche Zwecke gemacht, es ist nur eine kurze Auswahl seiner Decknamen, und als er aktiv war, und ich glaube, ja, sein Echtname ist auch da drin, aber ich verrate nicht. Und dann rechts sind einige bekannte oder relativ bekannte Persönlichkeiten, wo er seine Biografie überquert hat, so dass die irgendwo entweder in die Akten oder in der Tat virtuell oder in Realität getroffen hat. Wir gehen weiter zu gucken, wie etwas für sich verändert. Hier ist ein Brief von mir, von Berlin, zur National Archives and Records Administration in Washington, wo ich versucht, einige Akten zu bestellen. Und da komme ich in diese irgendwie andere Situation, wo die eigentlich sind die Beobachtungen und die Falschschätzungen von den Behörden und diese Agenten viel interessanter als seine eigene Biografie oder mindestens für mich sind so geworden, auch weil ich so mehrere Jahre auf der Suche mehr Archivmaterial und das hieß auch so eine persönliche Beschäftigung mit diesem ganzen Apparat. Und auch, dass, ja, dass zum Beispiel eine Biografie wird so aussehen, so irgendwann. So, das ist so nur Aktenbezeichnungen. Das ist sozusagen explodiert oder gesplittert und kann man nie wieder eine lineare Biografie eigentlich wiederherstellen, was ein Teil meiner Arbeit ist. Die erste Arbeit war 1992. Das hieß, hieß jetzt T-Docs und das war eine Auswahl in einer Galerie, einer Kunstgalerie von 100 Dokumenten und so eigentlich so die Greatest Hits von die 4000 und die ich gesammelt habe und kopiert habe und hier ist eine Situation, es ist, die sehen so wie echte, teilweise ein bisschen echte Dokumenten, die sind so in kleine Hüllen oder sagt man so Plastikhüllen, Transparenthüllen. Die sind gedruckt aus der Rückseite vom Ostdeutschen oder so DDR-Archivdokument, die ich in Potsdam gefunden habe, bei der Mülleimer, in einem Mülleimer bei einer archivarischen Institution, nicht Stasi oder so, aber das heißt ein Dokument, weil wie immer in der DDR war so etwas vom 89 sah aus, der Papier sah aus wie von den 70er Jahren. Und es ist gedruckt auf der Rückseite mit verdünnter Tinte, sodass die ein bisschen alt aussehen und auch ist sein Name überall ausradiert, so und gestempelt mit einem roten Tee, so ein bisschen wie in Sowjetunion, wo irgendwie Baku, so irgendwie einer Zinoviev ist irgendwie nicht in dem Bild, so einige Jahre danach. Und so komischerweise, ich erzähle nur diese Geschichte, dass eine echte Archivare ist zu der Eröffnung gekommen, nur zufällig, weil natürlich geht Archivare nicht zu Kunstausstellungen, aber seine Frau ist eine Künstlerin gewesen und wollte mir anklagen, dass ich echte Dokumente aus einem Archiv gestohlen habe. Aber dann hat er angefangen zu lesen und war weil die Biografie oder die Information so unwahrscheinlich ist, dachte er, dass ich die Biografie verfälscht habe, dann war er absolut confused, weil er wusste nicht, was echt ist und was nicht echt ist. Und natürlich, die Information ist echt. Die sind Kopien von so begläubigten, wirklich official copies from the Archiv. Aber die sind auch teilweise verfälscht. Und natürlich hat es so was zu tun mit der Kunst, weil man spricht immer von der Original. So, hier so ein Vergrößerung. Dann irgendwann wird es so eine Migration ins Digital. So irgendwann in die 90er Jahren, über mehrere Jahre, wenn ich Geld bekommen habe, habe ich so Leute haben die Akten ins Datenbank eingetippt. Das war unmöglich von dieser Zeit, etwas zu scannen. With optical character recognition. Und dann ist eine andere Arbeit entstanden. Das ist im Raum, das ist, glaube ich, hier in Hamburger Bahnhof in Berlin, eine Installation, ein Teil einer großen Installation. Ich mache das an und rede weiter, dass wir nicht Zeit verlieren. Song. Okay, gut. In interaktivem Display vom T-Mail werden Dokumente nach dem Zufallprinzip aus dem Datenträger ausgewählt. Ein Scan des nächsten Dokuments schreibt sich allmählich ins Blickfeld. Verschiedene Themenkategorien und Querverbindungen werden aktiviert. Die geschriebenen Texte ertönen gleichzeitig als Mörserzeichen, weil die meisten dieser Abschreibungen sind eigentlich vom Agent zu Agent aus Kabeln, so transatlantic cables, geschickt. Sieht ein bisschen. Ich habe in mehreren Projekten mit dieser, das meine ich, automatisierte Datenschreibung. So, es gibt so auch eine Sprache, so es ist ob die Rechner sprechen. Das ist auch live, so auf diese Art von Installation, die Rechner werden in Software wirklich so live was aussuchen und beliebig eine andere Akten oder Aktenfragmente raussuchen. Okay, ich gehe weiter. Dann eine andere Migration, dann ins Internet. Das ist ein Projekt über mehrere Jahre mit Universität Lüneburg, Martin Wanke und Carmen Wedemeyer, in Fachkulturinformatik. Ich habe mehrere Projekte dort gemacht. Und es schwebt. Was ist das? wenn es funktioniert, dann soll es hier erscheinen. Ja. Okay, ich versuche das. Geht das? Nein. Nur, dass es mich verständlich machen kann. Zeige nur ein bisschen hier. Hier hat man zum Beispiel, Moment. Hier geht man zu verschiedenen Jahren und könnte man sehen, zu jedes Jahr, wie viele Dokumentenverkehr sind und von wo bis wo. Hier 24 und von London nach München. Und dann hier hat man unten die Akten. Kann man anklicken und dann ist es so hier aktiviert. Dann wird es hier auf der rechten Seite so eigentlich umgeschrieben, aber es ist nicht da. Oben geografisch von Brussels kommt dann auch irgendwelche Akten, die von Brüssel geschrieben hat, so alle diese Städte, auch Personen. Aha, irgendwie ist das Internet ein bisschen langsam. Index? Nein. Aha, hier sind so Stichworte. Und dann Fragmenten meiner Liebste, was ich gemacht habe, wo einige Dokumentfragmente auftauchen, so zu verschiedenen Rubriken. Okay, gehen wir wieder zurück. Nee. Aha, gut. Okay. It's probably a switch there somewhere. Okay. So eine andere Arbeit, es geht mit Daten, Thema Datenvernichtung, weil ich denke, so hier haben wir eine Arbeit gesehen, wo ganz viel gesammelt worden sind, wo man auch diese man versucht, diese Apparat zu verstehen. Vielleicht soll ich dann vielleicht so was dazu sagen, zu dieser T-Projekte. Wichtig ist, was man gesehen hat, dass man, so zum Beispiel auch in das Internet, so man wird getauscht, dass man in so einer riesigen Datenbank ist zugänglich, dass man eigentlich was lernen kann. Ich habe mehrere solche biografischen Datenbanken hergestellt aus Kunstwerken und mehrere Leute denken, dass man ähnlich wirklich was lernen kann und man hat wirklich Zugang. Aber natürlich, ich habe das so die Strukturen so gemacht, dass man eigentlich wieder so in diesem Fall dass es nicht möglich ist, die Biografie dieser Herr T. Zu überblicken, so oder überhaupt ein linearer biografischen Lauf zu verstehen. So man hat nur Fragmente. So egal wie man liest, man muss vielleicht Jahre da reinklicken, bevor man muss alle Akten lesen und eigentlich die Arbeit einer Historiker übernehmen. So die wieder die Akten liest und dann eine lineare Interpretation für uns macht. Und man sieht auch, dass wenn man die Akten liest, dass die Agenten auch nicht keine Biografie herstellen könnte, dass die auch sehr viele Schwierigkeiten hat, überhaupt zu verstehen, was dieser Mann wirklich gemacht hat, sodass the state of the document ist eigentlich sehr unstabil und nicht so fixiert und gefroren, wie man denkt, so ins Archiv. Okay, so diese Arbeit, das heißt Replica, das ist aus 2005. Während meine Arbeit oft die Vorgänge des Sammelns, Aufbewahrens und Archivierens von Informationen reflektieren, befassen sich hier die Texte mit deren systematischen und fachmännischen Vernichtung und der Zerstörung unserer kollektiven Gedächtnisse durch Institutionen und staatliche Behörden. So es ist eigentlich fünf Arbeiten, die sehen so aus, so Holzrahmen, Holzplatte, Glasscheibe und eine Lichtquelle hinter diesem Loch und eine verstellbare Mikrofischbehälter. So hier aus. Und eigentlich ist die inhaltliche Arbeit hier auf einem Mikrofisch und diese, was ich selber hergestellt habe. Und hier ist, was man sieht, was man durchguckt, ist eine Grenze von Lesbarkeit. Man liest den Text durch eine optische Komponenten. Und das ist eigentlich, die Optik ist rausgenommen von einem Pentakta HL100. Das ist ein Mikrofisch-Handlesegerät in Taschenformat, so in Klammer, die in der DDR hergestellt worden ist. Und es ist auch merkwürdig, weil ich habe eins mitgebracht. So das ist so gedacht, man ist irgendwo im Wald oder irgendwo und plötzlich muss man einen Mikrofisch schnell lesen oder angucken. So das natürlich kennen wir das. Und dann man nimmt aus der Hose die Handlesegerät und hält das zu dem Licht und der Mikrofisch geht hier rein, Licht, Kunstlicht oder die Sonne und dann kann man sehr deutlich die ganze Mikrofischkarte lesen. Okay, können Sie wieder abdunkeln? Und komischerweise, das ist solche Handlesegeräte nicht in Westen, es ist nur ein experimentelles Modell in Westen hergestellt, aber nie in so solchen Massen. Und auch die Schwester Modell oder Brudermodell, die HL200, ist ein Mikrofischprojektor, was auch sehr, sehr interessant ist. So ist auch so absolut eine Idee, die nirgendwo in der Welt produziert ist. Wie in Comic-Con, natürlich haben die für den ganzen Ostblock produziert. Und hier die Texte, ein Beispiel, die inhaltlichen Texte sind von der österreichischen und deutschen Büro für Normen. So die sind die Normen, die Regeln es ist ein bisschen was verloren da an der linken Seite, für Datenvernichtung. So und interessant kann man zum Beispiel, es gibt so die, ist eine sehr bestimmte Sprache, aber ich kenne jemanden, der bei denen arbeitet und er sagt so, ist natürlich, wenn die über Toilette sprechen, ist auch diese Sprache. So, dass man soll das nicht keinen Fehler machen, aber man sieht so die wichtigste Information, so in jeder Arbeit ist eine von diesen Texten und Datenvernichtungsstufe 1 bei den Informationsträgern so vernichtet werden, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Information ohne besondere Hilfsmittel und ohne Fachkenntnisse jedoch nicht ohne besondere Zeitaufwand möglich ist. Aber man geht zur Datenvernichtung 5 und Datenvernichtungsstufe, bei der Informationsträger so vernichtet werden, dass es nach dem Stand der Technik unmöglich ist, auf ihnen wiedergegebene Informationen zu reproduzieren. So sind wir dann wirklich bei etwas, was wirklich was sagt. Und es gibt so eigentlich, weil wir nicht so viel Zeit haben, so sehr interessante Texte und auch Kommentar, wenn man die ganze, weil es gibt so ganze Bücher dafür. Aber es ist so, natürlich, das Rückseite der Sammlungs ist natürlich das, ja, und das ist, wie ich gesagt habe, sehr interessant, so wir shredden so irgendwie was zu Hause, weil wir vielleicht, wir haben Angst, dass irgendwie die Identität gestohlen werden soll, aber das ist so ein Teil des ganzen Prozesses, dass, wie ich gesagt, so nicht alles behalten werden kann. Okay. Jetzt bin ich bei was ganz anderes. Ich habe durch diese Forschung für diese T-Akten war ich in mehreren Archiven über einige Jahre so immer zu Besuch und eine hat mir sehr beeindruckt, das ist die Public Record Archives in London. Ich habe so viel in so 93, 95er Jahren dort über den Markt und die Jahren so immer da gab es zu Besuch und hat mir sehr, sag so, sehr früh für die Computerzeit beeindruckt, dass die, man könnte, es war so eine offene, man kommt so in einen riesigen Raum, man hat so alle Historiker und so, die versuchen da reinzukommen, war es nur bis 9 bis 3 und in dieser, die, und alle, meine Akten waren, das war im Keller, obene und mussten nach oben kommen, so gebracht und man hat Raum, man hat so irgendwelche Vorgaben, alle, wo man in Computer-Storakter, so einen Monitor, suchen da rein, ein grüner Bernstein-Monitor, was eintippt, so was bestellt und man muss irgendwie rechnen, achten, wie lange das im Keller. Es geht zu die Boote und müssen nach oben, die dann von unten kommen, gebracht und dann wird man aufgerufen, hat so irgendwelche und es war wirklich ein Mechanismus, ein Flow of Information und zweitens habe ich mich dort gewundert, was wäre so, wenn alle diese Leute, man sitzt in diesem Raum, ist natürlich mit Polizei überall, die guckt, ob man was stellt, in diesem großen Lesesaal und neben mir war, weil es ist natürlich der ganze Bestand des britischen Königreichs und man hat so jemand liest irgendwelche Cuneiform-Tablets aus Mesopotamien und auf einem Tisch, andere hat so irgendwie Mieterquittungen aus London, aus dem Mittelalter und andere hat was anderes aus Irak und was wäre, wenn alle laut liest, was die in der Hand haben, so gleichzeitig. Und da fängt an ein Projekt, ich habe so früh 90er Jahren einige Projekte zu diesen Themen in Bühnensituation, aber ich war frustriert mit der Passivsituation des Proszeniums und wollte die lebendige Umgebung, in der Daten gespeichert ist, archiviert und teilweise zu Leben erweckt werden kann, so zu präsentieren und auch dieser Prozess, was im Archiv wirklich passiert, die verschiedenen Stadien, das transparent zu machen in einer Art temporäre Institution, würde man sagen, und auch eine Situation, wo die Publikum ist aktiv, in aktiven Sinn mitwirkt und ist involviert. Ich habe so verschiedene Projekte gemacht in den 90er Jahren, auch bis letzte große war 2002 unter verschiedenen Namen, Memory Arena, Memory Projekt und auch Reading Room. Und die Idee war auch so, einige hunderte Leute in eine Stadt einzuladen, in diese funktionierende Archiv teilzunehmen, wo in irgendwelche Moment, die Bestand dieser Archiv, dieses temporäre Archiv laut gelesen wird. Und diese Projekte haben so eine bestimmte Struktur immer. Es gibt eine Verwaltung, Beamtenstab. Hier so eine große, das war in Kopenhagen. So war, glaube ich, 70 in so unterschiedliche Kittel und Funktionen. So ein richtiger Bürokratiestab, was natürlich teilweise ja, ein bisschen Ruhe, bisschen zu viel ist, aber die hatten eine richtige Funktion, weil hunderte Leute als Zuschauer kommen rein, hunderte Leser und hunderte Akten mussten alle treffen. Und zeige so irgendwie welche Aufsichtszentrale, das war in München, verschiedene Orte. Und auch irgendwo eine zentrale Archiv, auch metaphorisch und auch funktionell. So, das ist eine Version. Und dann ein Lesesaal, das war ein bisschen Projekt, das hieß Arena, wo die Lesungen, so ein kommunaler rituales Ort, laut gleichzeitig gelesen wird, ein Art Amphitheater, natürlich betreut vom Beamten, dieser Beamtenstab. Und das ist, glaube ich, Versi, deutsche Nachrichten. Sabine Christensen hat in Hamburg gelesen, so 96. Verschiedene Situationen. Oft sind die Texte gleichzeitig digital projiziert, als die gelesen sind. Und dann eine Zeitpartitur, eine Partitur für jeden Lesen, wann, bei welchem Tisch, wer liest welche archivarische Text, bei welchem Tisch, zu welchem Zeitpunkt. So, ich habe ein, ich versuche das zu starten. Ich lasse es ein bisschen laufen, dass ich ein bisschen Wasser trinken kann. So eine Mischung von diesen drei verschiedenen Projekten. Der Empfang.
Sie werden nachher ungefähr 10 Minuten vor Ihrer
Einweisung zu eingeladener Leser.
Dann begeben Sie sich bitte über diese Treppe in die zweite Ebene zur Aufsicht Memory Arena. Dort wird Sie dann ein Archivist an Ihrem Platz begleiten.
Oft sind, das ist, der ist auch so vom deutschen Fernsehen, das war in München, glaube ich, das ist oft so eine Mischung von Prominenter und nicht erkennbare Leute, so, die das alles relativieren. Das, die Projekte waren mehr in den 90er Jahren im Theaterraum gemacht, so Staatstheater, auch nicht Prosidium-Situation. Und in letzter Zeit so mehr so im Kunstbereich. Aha, das ist alles so Beamte. Telefonverbindung. Das ist 2002 in die Schweiz. Da habe ich so eine Zusammenarbeit mit zwei Archiven in die Schweiz. Institut für Zeitgeschichte oder Archiv für Zeitgeschichte in Zürich und Landesarchiv in Bern. Und wir haben so viel Material genommen, dass wir mussten was unterschreiben, dass wir alle Kopien vernichten, wenn es zu Ende war. So, ich musste einen Vertrag unterzeichnen. Habe ich natürlich nicht gemacht, habe ich alles in meiner Wohnung in Prenzlauer Berg. Aber ich fand es so sehr interessant.
So, das ist Ihre Akte, die erhalten Sie als Dokument.
Das ist in München 1995.
Ja, Sie können Sie etwa die nächste...
Meine jetzige Frau als Archivar.
Ich bitte Sie... diese Akte dann wieder hier abzulegen, in der Regel hier im Kasten, wenn man sie erreichbar ist.
Ja, danke sehr. An einem dieser Tische kann ich es lesen.
Ja.
Danke.
Datenübertragung in verschiedene Räumlichkeiten von verschiedenen Tisch. Das ist in Amsterdam 98, so eine andere Situation. Das ist hier auf Englisch. Die Holländer, die dachten, dass die alle gut Englisch könnten. Wer kann? Okay. Wie viel Zeit habe ich? Ich habe eine, okay. Die Lesesaal. Okay, ich gehe dann noch weiter zu dem letzten Projekt. Werden wir rausgeschmissen? Nee, okay. Okay, so das letzte Projekt. Das ist so der Titel dieses Präsentation, was ein bisschen anders für mich ist, muss ich ehrlich sagen. 2004 habe ich an eine geschlossene, war ich eingeladen zu einem geschlossenen Wettbewerb und habe ich teilgenommen. Und danach war meine Arbeit ausgewählt zu realisieren. Die Aufgabe war, ein Konzept zu entwickeln für eine permanente künstlerische Intervention auf dem Gelände der Villa Grande in Oslo. Das ist ein Schloss in Oslo. Das war eigentlich der Residenz von dem norwegischen Faschist Vidkun Quisling von 1933, als er die Macht übernommen hat, bis 1945, als er verhaftet wurde und zu Tode verurteilt wurde. Und an diesem Ort soll zunächst ein Holocaust- und International-Genozid-Museum und Forschungszentrum entstehen. Das ist ein bisschen problematisch, halte ich so für problematisch. Und das ist auch ein anderer Diskussionspunkt, so eine Institution an diesem Ort zu machen. Aber das ist, ich werde nur meinen Beitrag hier vorstellen. Ich habe beschlossen, für diese Arbeit mich auf die Verwendung des persönlichen Fragebogens in Einwohnermeldedateien zu konzentrieren. Die Schaffung von Einwohnermeldedateien, also Systeme, mit denen sich Informationen sammeln und analysieren lassen, sind vor allem eine Innovation des modernen Staates, die in vielen Fällen durch Datenverarbeitungstechnologien beschleunigt wurde. Die erstmals im späten 19. Jahrhundert in Gestalt von Logkarte auch in Einsatz kamen. Im letzten Jahrhundert wurde dieser Kontrollmechanismus benutzt, um verwundbare Populationen, das ist ein Ausdruck, den ich werde dann später erklären, so auf Englisch vulnerable populations, zu identifizieren, exkludieren, isolieren und in manchen Fällen zu vernichten. Der persönliche Fragebogen ist vor allem bei der Identifizierung von Immigranten und Minderheiten auch weiterhin die Schnittstelle zwischen dem Individuum und dem Staat. Die Rohdaten werden für automatische Erstellung von Indexen für Klassifizierungszwecke erweiterte statistische Analyse erhoben. Mit demografischen Fragen befasste Statistiker haben in diesem Punkt häufig mit den jeweils herrschenden und Diktaturen zusammengearbeitet. Für diese Arbeit habe ich eine Liste unschuldiger Fragen, so innocent questions, hergestellt, die aus historischen und zeitgenössischen Quellen abgeleitet ist und einen kollektiven Kompositfragebogen repräsentiert. Und dieser Fragebogen wird dann mit einem Bild einer Logkarte kontrastiert, die für Sammeln, das Archivieren und die Verwendung persönlicher Daten durch politische Systeme für administrative und häufig fragwürdige Zwecke steht. So dass die Arbeit eigentlich besteht so inhaltlich aus Bild einer Logkarte, eine historische Logkarte und auch eine Komposit von verschiedenen Fragebögen, die ich gesammelt habe. Das werde ich so bald erklären. So erstmal so ein bisschen so was das ist. Hier sieht man eine Anfangszeichnung von die Logkarte, die ich verwendet habe, mit einigen Fragen. Es ist natürlich so, diese unschuldige Frage heißt, dass einige dieser Fragen oder Kategorien sind scheinbar so unschuldig in der Sinne, dass es so Name, Beruf und so, was wir immer sehen, und einige sind natürlich haben was anderes hintergesteckt, so als Absicht. Die so physikalisch, was das ist, ich muss das auch sagen, das war sehr schwierig für mich, überhaupt zu denken, weil ich bin immer in meiner Arbeit teilweise ephemeral oder so nicht festes Arbeiten, so war schwierig für mich, eine permanente Arbeit, die auch was sehr fest ist, was ich halte für problematisch. Und das war eigentlich ein großer Teil meiner Aufgabe, irgendwie auch physikalisch was zu finden, die auch in Interventionen dieser Fassade und auch dass Information rüberkommt, aber dass es irgendwie eine Interaktion mit Publikum stehen könnte. Es gab so auf dieser Fassade jetzt in den nächsten Monaten realisiert, eine Feuertreppe, und ich habe mich entschlossen, auf dieser Feuertreppe 12 Einweg-Spiegelglasscheiben zusammen eine Form von 4 Meter breit und 9 Meter hoch in einen Stauraumen da anzubringen. Und das wird so eine einheitliches Bild zusammen. Und das Bild besteht auf drei unterschiedliche optischen Schichten, die anders wahrgenommen wird. Das ist so eine furchtbare Computer-Vorstellung auf den Anfang des Projekts. So, meine Absicht für die Front der historischen Gebäude war, das zu öffnen. Das ist ein furchtbar imposant und brutales Gebäude, auch wenn es nicht ist. Es war gebaut von einem Industriellen im frühen 19. Jahrhundert, aber nie fertig gemacht. Und die Fertigstellung innen und außen war von Quisling und seiner Frau. Und das bleibt so wegen Denkmalschutz, was problematisch ist in dieser Stadt. Das ist auch eine interessante Situation, widersprüchliche Situation. Und ich wollte was tun, es musste fest sein, das war die Aufgabe von diesem Wettbewerb, dass dieses Haus ein bisschen öffnet. Und in der Tat, dass wir so Tests gemacht haben, als man was auf einen Hügel, man läuft dann nach oben, man sieht das, als ob ein Teil des Hauses verschwindet. Die drei Ebenen sehen es natürlich als eine reflektierende Wand von außen, so Umgebung und Besucher, und dann diese Composite-Lockkarte ist angestrahlt auf dem Glas, und es ist Zweiwegglas. Dahinten sind LED-Displays mit die Information aus dieser Fragebogen, und das werde ich dann jetzt versuchen, so sehr schnell zu erklären. What? Ja? Aha, aha. Okay, ich lese das nur. Okay, was passiert dann? Was? Ja. Okay. 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 Der erste erfolgreiche Ansatz früher Rechentechnologie war die Auswertung persönlicher Daten im Rahmen der zahlenmäßigen Erfassung von Staatsbürgern in den USA. Das ist so Hermann Hollerith, der ist ein deutscher Einwanderer in den USA, 1860 bis 1929, gilt allgemein als der Erfinder und Entwickler der Lochkartentechnologie. Der 1890, lange vor der Erfindung des Computers selbst, das ist auch so interessant, bei der amerikanischen Volkszählung zum Einsatz kam. Wir wissen, dass Hollerith's Unternehmen wurde später IBM, deren Schweizstelle in Deutschland als Dehomag, der deutsche Hollerith Maschinenfabrik, diese Verfahren während des Dritten Reichs zur Identifizierung und später zur Vernichtung jüdischer und anderer unerwünschter Minderheiten in Deutschland und in Ländern unter deutscher Besetzung verwendeten. Anfang 1939 verkaufte zum Beispiel IBM Schweden 669.000 Lochkarten an IBM Norwegen für diesen Zweck. Hinter der persönlichen Personalausweis und Fragebogen werden mit Hilfe der Lochkartentechnologie bis vor wenigen Jahren persönliche Informationen gesammelt und analysiert. So eigentlich in Florida dieses bekannte Problem mit den Chads war eigentlich ein Nachfolger dieser Technologie. Das Bild der Lochkarte ist zu einem Symbol für Klassifizierung und der Reduzierung der Einzelnen auf eine Ziffer geworden. Als Ergebnis dieses Rechenprozesses lässt sich der Einzelne innerhalb einer verwundbaren Gruppe lokalisieren. Politische Entscheidungen werden häufig auf der Grundlage dieser Informationen getroffen. Die Arbeit ist auch so richtet auf so zwei Beispiel zwei Nationen, Norwegen und Ruanda. William Seltzer, ein Expert für die ethnische Bevölkerungsstatistik und ehemaliger Berater beim International Kriminaltribunal für Ruanda, hat sowohl Norwegen als auch Ruanda als zwei der wichtigsten Beispiele im 20. Jahrhundert bezeichnet, bei denen eine umfassende Registrierung der Bevölkerung und Datensysteme systematisch für die Ausrottung von, wie er sagt, verwundbare Populationen benutzt wurden. Und wir wissen, dass in den Gebieten die unter Kontrolle der Einflüsse nationalsozialistisch waren, häufig spezielle Erzählungen und Registrierungen von Juden benutzt worden sind. Und im Fall Norwegen, weil das so in Norwegen kam, am 2. Februar 1942, an dem gleichen Tag, als Quisling Ministerpräsident von Norwegen wurde, bestellte und druckte die Partei 12.000 Exemplare des sogenannten Fragebogens für die Juden in Norwegen. Und es ist durch diese Fragebogen, dass die Leute eigentlich verschleppt worden sind. Im Fall Ruanda ist es was ganz anderes. Es geht, das ist eine Abbildung dieser Fragebogen in Norwegisch. Und es war Teil ein, das soll ich sagen, dass diese Fragebogen, auch habe ich so geguckt, so an zeitgenössische Fragebogen, zum Beispiel wie der Schengen-Fragebogen für Ausländer in der Europäischen Gemeinde, was gemeinsam sind in alle diese Fragebogen, die Leute ausgrenzen oder reinlassen. So. Okay, so letzte Seite. In Fall Ruanda, die gruppenweise Klassifizierung der Bevölkerung von Ruanda nach ethnischen Gruppen wurde erstmals 1933 durch ein Regierungssystem der belgischen Kolonialregierung vorgenommen, wodurch eine Aufteilung der ethnischen Zugehörigkeit durchgesetzt wurde, wo er zuvor keine gegeben hätte. Noch wichtiger ist, dass auch die Behörde der Nachkolonialzeit immer wieder darauf beharrten, dass dieses Registriersystem beizubehalten. Das heißt, nach der Unabhängigkeit haben diese Registriersystem behalten. Und das heißt, jeder muss entscheiden auf der Identitätsnachweis, auch wenn die eigentlich mit zwei unterschiedlichen Vater und Mutter hätte, ob man Tutsi oder Hutu sein möchte. Seltzer schreibt, und ich bin so nah in Verbindung mit dieser William Seltzer, jetzt bei UNO, schreibt, dass Mitarbeiter vom Human Rights Watch in Ruanda vor dem Genozidversuch an der Tutsi-Bevölkerung von 1994 in jedem Verwaltungsbezirk, schreibt das, Mitarbeiter vom Human Rights Watch in Ruanda vor dem Genozidversuch an der Tutsi-Bevölkerung von 1994 in jedem Verwaltungsbezirk vom lokalen Regierungsbüros dokumentarische Informationen zu einem nach ethnischen Zugehörigkeit klassifizierten Bevölkerungsverzeichnis und verwandten Meldesystem erhalten hätten. Spätere Quellen belegen, dass Informationen aus diesem Registrierungssystem bei der Planung und Unterstützung der Durchführung des Völkermordes benutzt wurden, sodass die Gefühl, dass ich auch vorher hätte in die Presse, dass irgendwie, man sagt auf Englisch, wanton murder, so dass Leute irgendwie verrückt geworden sind und dann tausende Leute oder hundert Leute getötet haben, ist eigentlich nicht, war nur eine Ausnahme. So meistens war das sehr gut geplant und die hatten alle die Kärtchen und die wussten, wer was ist und wo die sind. Okay, zum Ende zu bringen. Es war das Sammeln persönlicher Informationen mit Hilfe von Fragebögen.